Mein Name ist Volker Gruhn, ich begrüße euch und Sie zum IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Und dass das nicht mehr ganz so eng ist, sehen wir heute unter anderem daran, dass wir gar nicht über ein spezifisches Software Engineering-Thema sprechen, sondern über ein Buch. Es ist quasi die Variante des IT Tacheles zum Thema Buchbesprechung. Und mein Gast ist heute Ralf Österreich. Ralf, du bist nicht zum ersten Mal da, kannst du gleich nochmal zu sagen, weil wir schon mal ein Buch besprochen haben und natürlich dich auch kurz vorstellen.
Vielen Dank, lieber Volker. Ja, mein Name ist Ralf Österreich, Vorstand für die IT und die Betriebsorganisation bei der Süddeutschen Versicherungsgruppe im schönen Fellbach. Und ich freue mich auch, schön, dass ich heute wieder hier sein kann für eine neue Buchbesprechung.
Wir sprachen zuletzt über ein Amazon-Buch, sage ich immer. Du weißt bestimmt wieder besser, welches es genau war. Da sprachen Leute über Amazon, so war es, ne? Oder?
Working Backwards.
Working Backwards, genau, das war's.
Genau, da sprachen wir, glaube ich, mittlerweile schon vor anderthalb Jahren darüber. Und es begegnete mir vor kurzem nochmal bei einem Podcast, es gibt ja auch noch andere Podcasts neben dem hier, die ich auch ab und zu höre, Lex Friedman sprach mit Jeff Bezos über Arbeiten bei Amazon und die Leadership Principles bei Amazon. Und das kann ich jedem empfehlen, zum einen die Podcast-Folge von uns nochmal zu hören und dann den Lex Friedman-Podcast sich einmal anzuhören mit einem der wenigen Interviews über Jeff Bezos.
Ja, das ist ein schöner Einstieg. Heute reden wir ja auch über Leadership Principles. Das Buch, das wir besprechen, heißt The Five Dysfunctions of a Team, a Leadership Fable. Also eine Fabel ist auch gleich. Und der Autor ist Patrick Lencioni. Ein Buch, das eigentlich schon in die Jahre gekommen ist, insofern als die Erstausgabe vor gut 20 Jahren erschien. Aber es dafür heute auch schon in der 20. Auflage darlegt. Und ich zitiere einen Absatz direkt aus der Einleitung. Not finance, not strategy, not technology. It is teamwork that remains the ultimate competitive advantage, both because it is so powerful and so rare. Da steckt alles drin, was uns Angst macht, oder? Teamwork in Teams, die als Management zusammenarbeiten. Deshalb habe ich es gelesen.
Das Thema geht nicht weg, oder? Leadership Principles, auch nach 20 Jahren noch aktuell, man wird es nicht los.
Und man redet immer über das Gleiche, oder? Man redet gar nicht über irgendwelche Organisationsformen oder Methoden, sondern wie in dem Buch ja auch so grundlegende Prinzipien und grundlegende Defizite, die Teams von vernünftiger Funktionsweise fernhalten können.
Die teilweise so banal klingen, wir kommen ja bestimmt gleich noch dazu, dass beispielsweise Vertrauen eine notwendige, wenn nicht hinreichende Bedingung ist für High-Performance-Teams. Und dennoch, weiß nicht, wie dir das geht und wie du dazu gekommen bist, aber ich erlebe das schon als permanente Herausforderung auch während meines ganzen Berufslebens. Wann und wo hat man wirklich Vertrauen in seine Mitkolleginnen und Kollegen? Wie groß ist das Vertrauen? Ich habe auch schon Diskussionen geführt, ob Vertrauen überhaupt eine Rolle spielt im beruflichen Kontext.
Das auch mal, ja, echt verrückt. Ob es auch ohne Vertrauen geht?
Also das ist ja, das klingt ja so ganz selbstverständlich, aber wenn man mal tiefer da reinschaut, finde ich, ist es eine ganz fundamentale, wichtige Auseinandersetzung und gibt es bestimmt mehr Literatur dazu. Aber ich finde, er bringt das sehr gut strukturiert auf einen Punkt und erzählt es auch in angenehmer Art und Weise. Wie bist du denn dazu gekommen?
Wie bin ich dazu gekommen? Wir hatten bei Adesso einen Managementberater oder Trainer. Und der sprach über diese fünf Prinzipien und schickte mir dann auf der einen Seite einen Foliensatz. Das war so ein Foliensatz, wie so Foliensätze halt sind. Schön und bunt und mit allen ästhetischen Kriterien versehen. Hatte mich von da noch nicht so richtig angesprochen. Und dann kam aber auch noch so ein YouTube-Link von diesem Mann hier, Patrick Lencioni, dazu. Oder einem, der über ihn sprach. Wenn ich ehrlich bin, weiß ich es nicht mehr ganz genau. Und das war extrem unterhaltsam, weil der erzählte so anekdotisch aus dem, was er so erlebt hat und wie sich das in einer konkreten Situation jeweils auswirkt, wenn so eine Dysfunktion auftritt. Und meistens breche ich bei so YouTube-Videos oder anderen Videos nach einem Drittel ab und denke, ja, das ist ja in etwa verstanden, aber das habe ich tatsächlich in einem Rutsch bis zu Ende gehört. Und bei dem Buch ist ja schön, dass das, man steht Fabel drauf, aber es ist auch so erzählt. Es ist jetzt nicht so weder pseudowissenschaftlich noch so extrem amerikanisch, dass man einen Gedanken 10-mal auswälzt und immer von verschiedenen Seiten betrachtet, sondern es ist ja eine Erzählung aus irgendeinem Team, wo die Charaktere ausgebildet werden und wie die miteinander umgehen. Und dann auf diese fünf Dysfunktionen jeweils laufen. Also das kann man aus meiner Sicht wirklich so weglesen, oder?
Man kann es weglesen. Und was ich schön daran finde, dadurch, dass es wirklich so als Fabel geschrieben ist, erlebt man aus Sicht einer neuen CEO namens Catherine verschiedene Gesprächssituationen mit. Und man kann die durchaus so ein bisschen auch als Leitfaden sehen. Also ich fand da besonders eindrucksvoll ein Gespräch, das sie führt, ein Trennungsgespräch, das sie führt mit einem Manager ihres Teams, einem Director ihres Teams, der eine sehr gute Leistung hat, aber eben kulturell nicht mehr ins Team passt. Und das Buch beschreibt dann über 3-4 Seiten, was sie denkt und was sie sagt in dem Gespräch. Und das finde ich schon lehrreich im Sinne von, wenn man sich das durchliest und darüber reflektiert, wie man selbst in solchen Gesprächen ist. Also ich fühlte mich das ein oder andere Mal ertappt. Mhm. Zu sagen, ah ja, stimmt, das finde ich auch immer unangenehm. Und da fange ich dann auch an, rumzueiern, statt sehr klar zu sagen, was ich erdenke, erwarte und welche Konsequenzen das hat. Also ich finde es, man kann es weglesen im Sinne der Fabel, aber man kann es auch nehmen zu, was ist ein gutes Beispiel für gute Gesprächsführung. Und in dem Sinn finde ich es schön gut gemacht.
Ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der so Management-Erfahrung hier und da schon mal gemacht hat, dass der da eher Ankerpunkte findet, um zu sagen, oh ja, stimmt, so war das, wie du es gerade auch schilderst. Und jemand, der das noch nicht hat, sondern so von außen drauf guckt, der denkt sich vielleicht auch, naja, da steht jetzt aber nichts drin, was ich mir nicht hätte auch denken können. Also ich glaube, dieses Ertapptsein ist so ein Muster, das in dem Buch da als Köder ausgebracht wird.
Ja, und als dritte Gruppe vielleicht Menschen, die das gerade neu übernehmen. Also ich finde, es ist auch eine gute Hinweis, gute Anleitung ist vielleicht zu viel, aber neu in der Führungsrolle zu sein, glaube ich, ist es ein sehr gutes Buch, wenn ich zum ersten Mal ein Team übernehme. Was muss ich tun, damit das Team sich zu einem Performance-Team entwickelt? Was ist wichtig im neuen Team? Wie führe ich Gespräche? Ein bisschen die Sicherheit zu geben, nicht nur auf Leistung zu gucken, sondern auch auf die Person an sich und wie verhält sich die Person. Also ich finde es auch für Menschen, die neu sind in Führungsrollen, eine gute Lektüre.
Mhm. Sollen wir die 5 Dysfunctions einfach mal der Reihe nach ansprechen?
Ja, machen wir doch, oder?
Ja. Fangen wir unten an?
Fangen wir unten an.
Erst ist Absence of Trust. Also so ein Management-Team vertraut sich nicht und tun das deshalb nicht, so habe ich es gelesen, weil man der Chimäre der Unverwundbarkeit anhängt. Und man traut sich nicht, so Vulnerability-Based Trust aufzubauen. Also Trust dadurch aufzubauen, Vertrauen dadurch aufzubauen, dass man auch Schwachstellen zugibt.
Ja, also als Basis seine Theorie ist im Prinzip zu sagen, es gibt 5 wichtige Funktionen bzw. Dysfunktionen des Teams, die alle aufeinander aufbauen und unten die Basis ist Vertrauen bzw. fehlendes Vertrauen. Wenn das Vertrauen nicht da ist, dann erreiche ich nie Ergebnisse. Und genau wie du es gesagt hast, woher kommt fehlendes Vertrauen? Durch fehlende Offenheit, durch fehlendes Zeigen von Verletzlichkeit.
Mhm.
Ist ja jetzt auch erstmal was, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Verletzlichkeit redest, ist ja nicht das, wie wir sozialisiert sind und womit wir morgens ins Büro gehen und sagen, heute zeige ich mich mal wieder besonders verletzlich.
Ja, man macht sich nicht direkt als erstes nackig, ne?
Ja.
Ja. Aber wie kriegt man Teams dahin? Man hat ja im hinteren Teil stehen ja immer Suggestions for Overcoming, irgendwas an Dysfunction. Die jetzt dafür Absence of Trust stehen, ist irgendwie, dass man Erfahrungen miteinander teilen soll, dass man das über der Zeit öfter mal braucht, dass man das nicht durch Einzelmaßnahmen hinkriegt. Das kam mir schon alles sehr plausibel vor. Aber eben immer verknüpft mit der Botschaft und trotzdem ist unverzichtbar, auch wenn es Quälerei ist, sowas aufzubauen. Man kommt ohne einfach gar nicht klar.
Man kommt ohne nicht klar und kann man sagen, was wir gemacht haben im neuen Vorstandsteam letztes Jahr. Und ich finde, das ist eine wirklich kraftvolle Übung gewesen. Wir haben uns im Team darauf vorbereitet, dem jeweils anderen zu sagen, 3 Sachen. Wo vertraue ich dir schon vollständig? Wo vertraue ich dir noch nicht? Wo fehlt mir noch was? Und wo vertraue ich dir momentan noch gar nicht?
Mhm.
Und das kann sich jetzt ja mal jeder überlegen, der irgendwie ein Team hat. Das ist ja auch völlig egal, auf welcher Ebene und welches Team das ist, sich die 3 Sachen zu überlegen und sie dann auch miteinander zu besprechen. Mit der Ergänzung, okay, hier vertraue ich dir noch nicht, was brauche ich denn, um dir zu vertrauen?
Und das habt ihr alle gut ausgehalten, ihr seid immer noch die gleichen.
Das haben wir alle gut ausgehalten und es ist halt der Beginn, um Vertrauen zueinander aufzubauen. Ja. Weil allein schon, wenn ich weiß von dir, okay, da vertraust du mir, super, und da vertraust du mir noch nicht, kann ja die unterschiedlichsten Gründe haben.
Ja, ne? Ist wahrscheinlich auch Augen öffnen, ne? Atmen manchmal wahrscheinlich gar nicht.
Genau, also an der fehlenden Informationen oder ich habe meine Bemerkungen gemacht oder du interpretierst mein Verhalten in einer Art und Weise, fand ich eine sehr, sehr kraftvolle Übung, die aber auch, klar, ein Stück weit Mut erfordert.
Mhm.
Ja.
Ich habe das bei Adesso mal erlebt. Wir hatten bestimmt über 10 Jahre lang komplett stabiles Management-Team. ohne personelle Veränderung. Und da ist das natürlich über die Zeit entstanden. Und dann war das so natürlich, dass dieses Vertrauen da war. Und durch so ein paar personelle Wechsel, das lässt sich ja nicht mehr vermeiden, hat sich da die Balance irgendwie verschoben. Und auf einmal war das nicht mehr zwischen allen da, sondern ganz viel schlimmer. Zwischen einem Teil war es untereinander immer noch da. Und gegenüber dem einen oder anderen neuen Mitglied war das erstmal, ja, sagen wir mal, vorsichtig noch aufzubauen.
Ja.
Und das führt auch wirklich zu kruden Situationen. Wenn man es dann nicht explizit managt, kommt man da leicht in Sackgassen. Also das irgendwie aktiv anzugehen, kommt mir extrem plausibel vor.
Und wenn wir Vertrauen haben, dann kommt als zweites die Scheu vor Konflikten.
Jo.
Das ist die zweite Ebene, Scheu vor Konflikten oder künstliche Harmonie.
Ist ja auch schöne Harmonie, oder?
Ja, ist auch schön. Kennst du das bei dir?
Ich kenne das. Also ich kenne das. Also ich fühle mich, da fühlte ich mich jetzt so ertappt. Ja, also ich glaube, normalerweise denken die Menschen, naja, der spricht die Konflikte schon irgendwie an. Aber ich merke dann selber, wo ich denke, oh, jetzt tust du es dann doch nicht mehr. Wir sind am Ende von unserem Treffen und jetzt kommt noch das danach und dann Urlaub für diesen oder jenen. Das lässt dir jetzt mal weg. Und dann erlebe ich es, wenn du es nicht direkt ansprichst, ist es irgendwie auch weg. Ja, also kannst du beim nächsten Neuauftreten nochmal drauf zurückkommen, aber du merkst es dir, also ich mache das nicht gut, merkst mir nicht und sag, dann komme ich jetzt bei nächster passender Gelegenheit ohne expliziten Anlass drauf zurück. Und naja, wie das so ist, wenn man nicht von Anfang an zu Dingen Stellung nimmt, wird es halt immer schwieriger, das zu tun. Alles der Harmonieliebe wegen.
Ja, und ich kenne es auch umgekehrt. Ich bin schon durchaus streitwillig. Und wenn man umgekehrt nicht drauf aufpasst, dann lässt man auch keine Konflikte zu bei anderen. Und ich finde, deshalb ist es auch gut, dass das auch Vertrauen aufbaut. Man muss das Vertrauen haben, dass man auch in den Konflikt reingehen kann und jemand sagen kann, Mensch, Ralf, ist eine total bescheuerte Idee, die du da gerade hast, das machen wir mal nicht so. Oder so, wie du dich da verhalten hast, ist einfach nicht gut. Das braucht eben auch einfach dieses Vertrauen als Basis. Und wenn der Konflikt nicht da ist, ich meine, das kennen wir alle vielleicht auch schon aus dem Privatleben, weggehen tut es ja nicht. Ne?
Das ist dann, nicht, ne? Ja.
Irgendwann nach 2-3 Wochen bekommst du eine Bemerkung und sagst, verdammt, woran lag das denn jetzt? Da war zu lange die künstliche Harmonie im Vordergrund und nicht die Konfliktfähigkeit.
Er schreibt ja, Teams, die den Konflikt scheuen, haben langweilige Treffen.
Ja.
Ja, oder?
Ja,
genau.
Schön.
Alle haben alle Tagesordnungspunkte heil über die Bühne gebracht und nirgendwo ist irgendeine Erkenntnis entstanden. Und er schlägt als Maßnahme vor, den Konfliktminer einzuführen, also einer, der qua Rolle sagt, wie ihr euch da gerade benehmt, das sieht mir von außen so aus, als könnte ein Konflikt sein. Also nur so als eine der Maßnahmen. Kommt mir auch ein bisschen schwierig vor, aber irgendwie zu verankern, dass man auf der Suche nach Konflikten bleibt und die dann auch irgendwie in der expliziten Ansprache zuführt, scheint ja auf jeden Fall eine Lösung zu sein. Obwohl, schwierig ist es trotzdem.
Und muss ja vielleicht nicht einer sein. Es reicht ja vielleicht auch, wenn das allen transparent ist. Wir haben so einen kleinen Aufsteller bei uns auf dem Tisch. Hier steht jetzt zufällig gerade keiner.
Da wären wir auch keine Konflikte.
wo man sagen kann, wo ist denn das Gespräch gerade? Ist das in so einem ich halte mich zurück Pretense-Modus und sage nicht, worum es geht? Oder ich bin authentisch am Gespräch interessiert? Und dann kann jeder auch mal so ein bisschen da drauf gucken und sagen, haben wir jetzt hier wirklich gerade ein lösungsorientiertes Gespräch oder halten wir uns alle zurück mit einem Thema?
Ja. Gut, und aufbauend darauf haben wir den Mangel an Commitment. Und so eine Mehrdeutigkeit, das kenne ich super gut. Also man verabredet irgendwie Sachen in so einem Team und dann sind nicht alle gleichermaßen in der Lage, so ein Disagree and Commit-Protokoll zu fahren. Also jeder interpretiert es dann so ein bisschen noch so, wie es ihm gerade leicht fällt in der weiteren Kommunikation oder so, dass es gerade noch so eben zu dem Formelkompromiss passt. Kommt man ja nicht richtig drum rum. Man kann ja meistens so Beschlüsse in so Treffen nicht juristisch einwandfrei und selbst dann hat es ja keinen Nutzen formulieren. Also hat jeder die Möglichkeit, hinterher so ein bisschen rumzueiern. Und wenn das erstmal Kultur ist, ich glaube, dann ist es echt schlimm. Also ich sterbe dran.
Das ist so ein bisschen die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner oder sowas. Ne? Das ist oder auch Kompromiss ist meist die schlechteste Lösung. Also wenn das Engagement nicht da ist, sich so lange auseinanderzusetzen und dafür braucht man dann wieder die Konfliktfähigkeit, bis wirklich die beste Lösung da ist und an die halten sich dann auch alle.
Genau.
Dann wird es echt schwierig, ne?
Ja. Das merke ich bei Adesso, ist das insbesondere schwierig, weil wir haben ja schon in den Vorstandsressorts die Zuständigkeiten für operative Einheiten verankert. Da gibt es ja nicht einen, der für alle zuständig ist. Und da wird dann irgendwas Querschnittliches diskutiert, wie man jetzt wieder Mitarbeitende ins Büro kriegt, zum Beispiel. Dann was ganz Einfaches. Und wenn man da nicht wirklich unisono formuliert, hinterher jeder an seine Organisationseinheiten, dann werden die Spalte ausgenutzt, das ist ja klar. Und dazu sagen, das ist jetzt nicht genau das Rückholmodell, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich formuliere es jetzt trotzdem kristallklar, dass uns da keiner auf der Nase rumtanzt. Das erfordert von denjenigen, die disagreed haben, schon viel Anforderungen ans Commit, ans Konsequente.
Ja, genau, da sind wir wieder bei Disagree and Commit. Da können wir wieder verweisen auf unseren anderen Podcast mit dem Amazon-Buch. Das finde ich auch ein gutes Prinzip bei Amazon.
Ja.
Ja, und die vierte Ebene ist die Scheu vor Verantwortung. Und er beschreibt es als, die Dysfunktion ist damit niedrige Standards. Also sich mit einfach zu wenig zufrieden zu geben. Wieder die Folge aus fehlendem Engagement und damit nicht die Verantwortung zu übernehmen für hohe Standards und für eine hohe Qualität aus Gründen, die dann sein kann, will nicht scheitern oder glaubt, man kriegt es nicht hin. Man will sich nicht gegenseitig den anderen zur Verantwortung ziehen.
Ja,
und das
genau.
Finde ich auch, das ist auch schwierig. Dieses darauf hinzuweisen und zu sagen, Mensch, du wolltest da doch Folgendes erreichen und das, was da jetzt kommt, reicht nicht aus, ist, finde ich, auch eine super schwierige Diskussion.
Ja, vor allem, weil jeder ja weiß, dass er irgendwie auch so ein paar Schwachstellen in dem hat, was er getan hat und immer Angst vor der Retourkutsche hat. Aber muss man ja eigentlich nicht haben. Wenn man mit Konflikten und Accountability ordentlich umgeht, dann erträgt man es ja auch.
Oder weil man teilweise selber natürlich die Lösung jetzt auch nicht besser hat. Also ne, das ist ja dieses, zumindest wenn ich das mache, dann fühle ich mich auch immer gleich verpflichtet zu wissen, wie es besser geht. Aber es ist ja auch völliger Blödsinn. Die anderen sind da ja viel besser in ihren Bereichen zu sagen, hey, es reicht nicht. Ich finde es schwierig.
Das ist ein schmaler Grat aber auch. Ne? Auf der einen Seite zu sagen, ich glaube, das reicht so nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie es besser geht. Ist ja fair. Aber es darf auch nicht zu so allgemeiner Oberschlaumalerei führen, wo man sagt, ich weiß, dass das alles nicht reicht, was wir hier tun, aber ich habe auch gar keinen Schimmer, wie wir was besser machen können. Ja, das ist jetzt so sozial wahrscheinlich auch irgendwann dann schwierig.
Ja.
Was schlägt er denn vor, wie man es hier besser macht? Publication und Veröffentlichung von Zielen und Standards und Hilfe anbieten beim Überwinden von Schlechtlieferungen. Naja, und halt gemeinsame Verantwortlichkeiten für das, was man mal untereinander vereinbart hat. Und alle sind irgendwie zumindest in so einem Management-Team auch fürs große Ganze verantwortlich.
Ja, und er ergänzt ja auch noch einen Punkt. Es geht dann auch darum, letztendlich Schiedsrichter zu sein in dem Team, wenn das da ist. Und auch die zur Verantwortung zu ziehen, die gegen die Spielregeln verstoßen. Ich finde, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn jemand im Team nicht mitspielt und gegen die Spielregeln auch bewusst verstößt, aus welchen Gründen auch immer, dass das auch Konsequenzen haben muss, weil es strahlt so sehr auf den Rest des Teams, dass es toxisch ist fürs Gesamtteam.
Genau. Wenig Regeln, aber dir dann auch sanktioniert bei Nicht-Einhaltung. So einfach ist das immer. Eigentlich kommt man immer wieder auf die gleichen. Aber der Mann hat das trotzdem gut beschrieben, ne? Auch wenn wir ja so sagen, ja, ist doch irgendwie klar. Ist gar nicht so klar, ist vor allem hier gut abgeschichtet. Und ganz am Ende war mit den Hinderungsgründen Status und Ego. Die mangelnde Aufmerksamkeit auf handfeste Ergebnisse und stattdessen Pseudokategorien, in denen man toll, großartig und sonst was ist. Das kenne ich übrigens von der Universität großartig. Das ist Universität für mich pur. Ja. Also in so einem Unternehmen, da hast du ja immer noch so ein gemeinsames Zielesystem. Und ganz am Ende kannst du sagen, es geht um wirtschaftlichen Erfolg. Da kann jetzt jeder erzählen, der Beste in irgendwas zu sein. Aber wenn es so ganz ohne wirtschaftlichen Erfolg passiert und überhaupt nicht damit einhergeht, dann wird die Argumentation ja irgendwie schon schwierig. Das ist an Universitäten einfacher. Da kann sich jeder Hochschullehrer, jede Hochschullehrerin irgendeine Spezialdimension suchen, in der sie die schärfste Sprotte ist.
Ja, was schlägt er vor? Zur Überwindung einmal die öffentliche Bekanntgabe der Ergebnisse. Das finde ich gut. Also Ziele und Ergebnisse bekannt zu machen, die auch zu teilen. Haben wir jetzt bei uns auch eingeführt, dass wir sagen, unsere Vorstandsziele sind bekannt für alle. Die haben wir einmal erklärt, die sind im Intranet, wir haben alle dieselben und werden auch regelmäßig darüber berichten, wo wir stehen. Das finde ich im Sinne der Transparenz sehr, sehr gut und des Anspruchs. Und sein zweiter Vorschlag ist ergebnisabhängige Belohnung. Dahinter steckt, glaube ich, sein Ansatz, dass man sagt, okay, wenn ich mehr Belohnung bekomme, je besser die Ergebnisse sind, dann führt das auch nochmal dazu bei. Das kann man wahrscheinlich separat nochmal länger diskutieren.
Da bin ich auch nicht sicher.
Inwieweit extrinsische Belohnungen und so weiter dann wirklich ein Faktor dazu sind, dass das Ergebnis besser wird. Aber da kann man bestimmt lange drüber sprechen.
Aber was ich gut finde, ist zählen und wiegen. Ja? Also ja. Man muss es zählen können. Man kriegt nicht einen extra Reward für sich morgens den Hals zu waschen, obwohl das hier und da bestimmt auch nützlich ist. Aber es muss halt gewogen werden und gezählt werden. Und dann hat es meistens ja dann doch wieder was mit richtigen Zahlen und eindeutiger Beurteilung zu tun.
Und das Ganze, um dieses Dreieck dann nochmal wieder abzuschließen, eben immer auf der Basis von Vertrauen, weil das merkt man schon, je weiter höher man da ankommt, wenn das Grundvertrauen nicht da ist, wenn das Vertrauen nicht da ist, in Konflikte zu gehen, dann werde ich keinen Konflikt suchen. Wenn ich keine Konflikte haben kann, dann werde ich auch nicht eindeutige, engagierte Entscheidungen treffen. Wenn ich das nicht habe, dann habe ich auch niemanden, der da voll verantwortlich dahinter steht. Und wenn ich das nicht habe, dann werde ich auch nicht die Top-Ergebnisse erreichen, die ich will. Also insofern, ich finde das eine sehr nützliche Pyramide.
Jo, prima. Danke dir. Haben wir uns auch schön über dieses Buch unterhalten. Ich sage nochmal den Titel. Der war bisher ja nur am Anfang dabei. Also 5 Dysfunctions of a Team bei Patrick Lencioni. Und natürlich steht das auch auf unserer IT-Tacheles-Webpage. Ralf, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne, Volker. Bis nächstes Mal.